¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Mit den guten Wünschen für das neue Jahr sind wir zwar etwas spät dran, aber zumindest zum neuesten Onda-Info möchten wir euch herzlich begrüßen. Ihr hört bereits die 99. Ausgabe unserer Sendung und ja, wir sind aufgeregt. Denn die Nummer 100 ist ja etwas ganz Besonderes und wird es auch werden. Doch auch für heute haben wir uns noch ein paar Silvesterknaller aufgespart. Es gibt einen Beitrag zu Chile, wo die Verurteilung des berüchtigten Ex-Diktators Augusto Pinochet nun doch noch möglich scheint. Anschließend hört ihr ein Interview mit Ivan Morales von der Bewegung zum Sozialismus MAS, der vielleicht bald so berühmt ist wie sein Vorgesetzter Evo Morales. Ivan Morales berichtet über die Kommunalwahlen in Bolivien, wo die MAS mal wieder ziemlich abgesahnt hat. Und als dritter Beitragskracher, peruanische Militärs, die der Regierung Toledo zur Silvesternacht einen kleinen Aufstand und anschließend eine Regierungskrise servierten. Doch zunächst die Meldungen, diesmal zu Kolumbien, Argentinien und Ecuador.
Kolumbien. Erst am 5. Januar wurde bekannt, dass der politische Auslandsvertreter der größten kolumbianischen Guerilla-Gruppe, Revolutionäre Streitkräfte FARC, im Dezember auf venezuelanischem Boden entführt wurde. Dieser Vorfall hat inzwischen zu großen Spannungen zwischen den Regierungen Venezuelas und Kolumbiens geführt. Verschiedenen Presseberichten zufolge soll die kolumbianische Regierung kolumbianische wie venezolanische Kopfgeldjäger beauftragt haben, Rodrigo Granda, den sogenannten Außenminister der FARC, aus der venezolanischen Hauptstadt Caracas zu entführen. Die kolumbianische Regierung bestritt dies zunächst, hat derweil aber zugeben müssen, dass die Festnahme Grandas nicht, wie zuvor behauptet, in Kolumbien stattgefunden hat. Angeblich seien für die Festnahme 1,5 Millionen Dollar Kopfgeld gezahlt worden. Ein Teil dieses Geldes sollen auch venezolanische Lokalpolitiker und Militärpolizisten kassiert haben. Der venezolanische Präsident Hugo Chavez brach daraufhin die diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Kolumbien ab. Es könne nicht sein, dass kolumbianische Politiker venezolanische Staatsangestellte dazu ermutigen, das Gesetz zu brechen, so Chavez. Der venezolanische Vizepräsident José Vicente Rangel sieht in der Festnahme eine klare Verletzung der Souveränität Venezuelas. Er bezeichnete das Manöver als ein politisches Eigentor auf Seiten der kolumbianischen Regierung.
Wenn ich von einem Eigentor spreche, sollte man darüber nachdenken, wer das Ziel der Kolumbianer war und wer für diese Entführung verantwortlich war. Außerdem ist es sehr schwerwiegend, dass venezolanische Funktionäre bestochen wurden, unter ihnen aktive Mitglieder der venezolanischen Streitkräfte. Ich frage mich, wie die kolumbianische Regierung reagieren würde, wenn die venezolanische Regierung kolumbianische Polizisten für eine vergleichbare Aktion bestechen würde.
Am Sonntag schaltete sich auch der US-amerikanische Botschafter Kolumbiens, William Wood, in die Auseinandersetzung ein und kritisierte die Haltung Chavez. Denn die Entführung sei, so Wood, ein berechtigter Schritt im Kampf gegen den Terrorismus gewesen.
Argentinien. Mittlerweile ist die Warnung offiziell. Diese Ausstellung beinhaltet Arbeiten, die die religiösen, moralischen und ideologischen Gefühle des Besuchers verletzen können. So lautet die Aufschrift, die in jeder Ankündigung und am Eingang der Ausstellung des Künstlers Leon Ferrari in Buenos Aires zu lesen sein muss. Minderjährige dürfen die Ausstellung gar nur in Begleitung eines Erwachsenen betreten. Die Auflagen der Revision im Fall Ferrari haben einen bitteren Beigeschmack. Kurz vor Weihnachten war es der rechtskatholischen Gruppierung Cristo Sacerdote unter Federführung von Kardinal Jorge Bergoglio gelungen, ein Verbot der Ausstellung zu erwirken. Nun sind die Türen der Ausstellung zwar seit knapp 2 Wochen wieder geöffnet, allerdings nur unter dem Hinweis, dass das Betreten Risiken und Nebenwirkungen beinhalten könnte. Der Künstler als Gotteslästerer und Gefahr für die moralische Sicherheit? Für den heute 84-jährigen Ferrari keine neue Rolle. Schon einmal wurde in Argentinien eine Ausstellung von ihm verboten, im Jahr 1965. Der Stein des Anstoßes ist heute wie damals derselbe. Eine Skulptur, in der Ferrari eine Christusfigur mit einem Militärflugzeug als Kruzifix darstellt. Damit wollte Ferrari den Vietnamkrieg kritisieren. Offensichtlich für das bis heute streng katholische Argentinien immer noch ein Problem. Denn im Ausland konnte Ferrari seine Werke bisher stets ungestört zeigen.
Ecuador. In der vergangenen Woche entließ eine neue Regierungsallianz im ecuadorianischen Parlament die Richter des Hohen Gerichtshofes. Der Präsident Lucio Gutierrez begründete dies damit, dass die Richter bislang die Vertreter der Oligarchie gewesen seien. Nun sind allerdings Richter eingesetzt, die der neuen Allianz nahestehen, heißt es aus oppositionellen Kreisen. Der Abgeordnete Enrique Ayala Mora verwies darauf, dass die Ernennung der neuen Richter durch das Parlament verfassungswidrig sei. Kurz darauf trat der Vorsitzende des Gerichtshofes zurück, aus Unstimmigkeiten, wie es hieß. Die Regierung Gutierrez galt zu ihrem Amtsantritt vor 2 Jahren noch als Hoffnungsträger der ecuadorianischen Bevölkerung. Über den neoliberalen Kurs der Regierung lässt sich aber längst nicht mehr hinwegtäuschen. Die Opposition sieht in der Entlassung der Richter des obersten Gerichtshofes einen Schritt der Regierung, ihre Macht gegen die enttäuschte Bevölkerungsmehrheit zu sichern. Denn die Regierung gerät zunehmend ins Taumeln. So ist sich der oppositionelle Abgeordnete Carlos González sicher, dass es in naher Zukunft noch einige Köpfe gibt, die reuen werden. Nach dem, was wir wissen, wird es über den Rücktritt des Vorsitzenden des Hohen Gerichtshofes hinaus noch 2 oder 3 Rücktritte von Ministern geben, denen vorgeworfen wird, Verteidiger von Drogenhändlern zu sein.
Chile. Pinochet und die Justiz.
Ninguna persona debe ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Ein am 4. Januar vom obersten Gerichtshof in Santiago de Chile gefälltes Urteil, das den Ex-Diktator Augusto Pinochet für verhandlungsfähig erklärt, macht endlich den Weg frei für einen juristischen Prozess gegen ihn. Pinochet muss nun mit einem Strafprozess wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit unter seiner Herrschaft von 1973 bis 1990 rechnen. Während dieser kamen insgesamt mehr als 3000 Menschen durch politisch motivierte Gewalt ums Leben. Pinochet ist angeklagt, an der Operation Condor beteiligt gewesen zu sein. Den Einspruch seiner Anwälte wies das Gericht nun zurück. Der Untersuchungsrichter Juan Guzmán entschied, dass der Ex-Diktator sehr wohl vernehmungsfähig sei. Er begründete dies unter anderem mit den Fernsehauftritten Pinochets in der letzten Zeit sowie der Tatsache, dass er fähig gewesen sei, seine erst jetzt entdeckten Bankkonten in den letzten Jahren aus dem Ausland selber zu verwalten. Konkret wirft der Untersuchungsrichter Pinochet die Mitverantwortung für die Entführung in 9 Fällen und einen Mord im Rahmen der Operation Condor vor. Bei dieser Operation handelte es sich um die gezielte länderübergreifende Verfolgung von Oppositionellen in den 70er Jahren. Die Militärdiktaturen in Chile, Argentinien, Uruguay, Bolivien, Brasilien und Paraguay arbeiteten dabei eng zusammen. Durch diese Operation wurden vermutlich mehr als 200 Oppositionelle getötet.
Hablar de política es meterse con políticos, hablar de corrupción es corromper, hablar de marginación es marginar, hablar de injusticias es saber que soy injusto, hablar de qué podría ser, hablar del mal o el bien, hablar por hablar es un dilema, pero yo solo te voy a hablar de mis sombras chinescas.
Eine wesentliche Rolle bei der Anklage gegen Pinochet spielen die 1992 in Paraguay entdeckten sogenannten Terrorarchive aus der Zeit der Diktatur. Durch diese konnten Pinochets Verbindungen zur Operation Condor nachgewiesen werden. Der US-amerikanische Journalist John Dinges forscht seitdem zu den Verstrickungen Pinochets in die Operation Condor. Er geht so weit zu sagen, dass diese Operation nur durch Pinochet so vereinbart und umgesetzt werden konnte. Ohne den Diktator wäre der Plan unmöglich gewesen, unterstrich Dinges. Anders als die noch immer zahlreichen Pinochet-Anhänger in Chile nahmen besonders die Angehörigen von Opfern der Militärdiktatur die Entscheidung des Gerichts begeistert auf. Dazu äußert sich die Sprecherin des Zusammenschlusses der Angehörigen der Verhafteten und Verschwundenen, Viviana Díez.
Bueno, realmente es un avance importantísimo en la lucha contra la impunidad en nuestro país.
Es ist ein sehr wichtiger Fortschritt in dem Kampf gegen die Straflosigkeit in unserem Land. Es ist eine historische Resolution der Strafgerichtskammer, Augusto Pinochet den Prozess im Fall Operation Condor zu machen. Dadurch erkennen sie die Verantwortung an, die er bei der Entführung von 9 und der Ermordung von einem Mitbürger trägt. Für uns markiert dies einen Wechsel und unterstützt das, was wir immer gefordert haben, dass es nämlich die Aufgabe der Justiz ist, Untersuchungen anzustellen, die Verantwortlichkeiten zu bestimmen, zu urteilen und die Verantwortlichen zu bestrafen. Wir sehen, dass es nach so vielen Jahren endlich Gerechtigkeit in unserem Land gibt.
Hält man sich das jahrelange Hin und Her in Bezug auf einen eventuellen Prozess gegen Pinochet vor Augen, ist die jetzige Reaktion auf das Urteil noch besser nachzuvollziehen. Nach den ersten freien Wahlen 1990, bei denen Pinochet als Präsident von Patricio Aylwin abgelöst wurde, blieb er gemäß der von ihm maßgeschneiderten Verfassung Senator auf Lebenszeit und außerdem Chef der Streitkräfte. So konnte er aufgrund seiner Immunität unbehelligt auf seinem Landsitz leben. 1998 allerdings wurde Pinochet eine Reise nach England, bei der er auch seine politische Freundin Maggie Thatcher besuchte, zunächst zum Verhängnis. Seine Verhaftung in London markierte einen Wendepunkt in der Auseinandersetzung mit diesem dunklen Kapitel der chilenischen Geschichte.
Bueno, realmente todo cambia para nosotros a partir de la detención de Augusto Pinochet en Londres.
Für uns hat sich schon alles mit der Verhaftung Pinochets im Oktober 1998 in London verändert, als die spanische Justiz durch den Richter Baltasar Garzón die Verhaftung Pinochets anordnete und er dadurch 503 Tage in London blieb und dann in unser Land zurückkehrte, damit ihm der Prozess gemacht wird. Es war dann die Unterstützung des eigenen Gerichtshofes, der ihm die Verhandlungsunfähigkeit aufgrund von Demenz bescheinigte. Dies wurde jetzt in einem anderen Prozess revidiert, der genauso wichtig ist wie der zu der Todeskarawane. Wir glauben, dass damit Augusto Pinochet seine Verantwortung tragen muss für das, was er getan hat. Der Richter Juan Guzmán wird ihn in den nächsten Stunden über seine Verhaftung in Kenntnis setzen. Es ist jedoch zu sagen, dass Pinochet wegen seines hohen Alters nicht in ein Gefängnis gehen müssen wird. Vielmehr wird er wohl in seinem Domizil unter Hausarrest bleiben, wo er seine letzten Tage verbringen wird. Aber für uns ist wichtig, in diesem langen Prozess, in dieser unendlichen Suche, dass wir so viele Jahre durchgehalten haben.
Va a cumplir el arresto domiciliario, pero aún así para nosotros eso es importante en este largo proceso y en esta búsqueda interminable que nosotros hemos venido realizando tantos años.
Bis zu Prozessbeginn wird sich Pinochet wahrscheinlich auf freiem Fuß bewegen können. Am 12. Januar dieses Jahres wurde die von Richter Guzmán auf 3.500 US-Dollar festgesetzte Kaution vom Corte de Apelaciones de Chile bestätigt. Sofort jedoch legte der Chef der Verteidigung, Pablo Rodríguez, Einspruch ein. Er forderte die Heruntersetzung der Kaution, da sein Mandant nicht in der Lage sei, diese zu bezahlen. Das Zynische an der Geschichte: Pinochet besitzt in den USA Bankkonten mit einem Guthaben in Höhe von 4 bis 8 Millionen Dollar. Ein Verfahren wegen illegaler Bereicherung und Staatsbetrug ist ebenfalls anhängig und ein Teil der Kapitalgüter ist bereits eingefroren. Es sieht also nicht gut aus für den Ex-Diktator. Zumindest auf juristischer Ebene scheinen nun endlich die Weichen gestellt zu sein für die Aufarbeitung eines wichtigen Teils chilenischer Geschichte. Ob es allerdings gelingen wird, die bis heute anhaltende tiefe politische Spaltung innerhalb der chilenischen Gesellschaft aufzulösen, das ist ein anderes Thema.
Hablar de política es meterse con políticos, hablar de corrupción es corromper, hablar de marginación es marginar, hablar de injusticias es saber que soy injusto, hablar de qué podría ser, hablar del mal o el bien, hablar por hablar es un dilema, pero yo solo te voy a hablar de mis sombras chinescas, porque a mí me gusta hablar de las sombras chinescas. Yes,
Anlässlich der Rosa-Luxemburg-Tage Anfang Januar war auch ein Vertreter der linken bolivianischen Partei Bewegung zum Sozialismus MAS in Berlin. Wir sprachen mit Ivan Morales, der für die MAS im bolivianischen Parlament sitzt, über die Perspektiven seiner Organisation nach dem Sieg bei den Kommunalwahlen im Dezember, durch den sich die MAS vorläufig als stärkste politische Kraft in Bolivien etabliert hat. Die MAS ist mit landesweit durchschnittlich 18% stärkste Partei geworden. Ivan, wie schätzt du die Ergebnisse bei den Kommunalwahlen im Dezember ein und was bedeuten sie für die Präsidentschaftswahlen 2007?
Hemos destituido, nos hemos expulsado de los gobiernos locales a los partidos tradicionales.
Wir haben die traditionellen Parteien aus den lokalen Regierungen verdrängt. Das bedeutet, dass wir ihre Macht beschneiden konnten, aber noch nicht, dass wir sie entmachtet haben. Wir sehen zwei wichtige Aufgaben, die auf uns zukommen. Erstens hat die Korruption besorgniserregende Ausmaße angenommen. Wir müssen verhindern, dass bei uns in die eigene Tasche gewirtschaftet wird. Unsere Gemeinderäte und Bürgermeister dürfen das Volk nicht beklauen. Zweitens wollen wir mehr Möglichkeiten für die politische Teilnahme der Bevölkerung erreichen. Mit dieser doppelten Strategie werden wir versuchen, von der öffentlichen Meinung als ernsthafte politische Option für die Wahlen 2007 anerkannt zu werden, insbesondere von der Mittelschicht.
Wie sieht es denn mit dem Einfluss der sozialen Bewegungen in Bolivien aus und wie steht die MAS zu den Protesten, zum Beispiel gegen Privatisierungen oder Preiserhöhungen?
Auf dem Land gibt es einen sehr bedeutenden Einfluss der sozialen Bewegungen. In den städtischen Gegenden ist der Einfluss der sozialen Bewegungen gegenüber bürgerlichen Parteien und zivilgesellschaftlichen Organisationen eingeschränkt. Deshalb versuchen wir, die urbane Mittelschicht zu erreichen. Allerdings unterstützen wir die sozialen Proteste ohne Einschränkung. Wenn es darum geht, Druck auf die Regierung auszuüben, koordiniert sich die politische Leitung der MAS nach wie vor mit den sozialen Bewegungen. Aber unser Ziel ist es, bei den allgemeinen Wahlen 2007 an die Regierung zu kommen.
Als wenn Perus Präsident Alejandro Toledo nicht schon genug Probleme hätte. Katastrophale Popularitätswerte, voranschreitende Armut, hohe Arbeitslosigkeit. Der angebliche Wirtschaftsaufschwung, den Toledo durch ein kräftiges Wirtschaftswachstum heraneilen sieht, geht an der großen Bevölkerungsmehrheit vorbei. Und nun das. Zum Jahreswechsel stürmte ein über 100 Mann starkes Kommando um den Ex-Major Andauro Humala eine Polizeiwache in der Andenstadt Anahualas. Die Forderung, Toledo solle zurücktreten. Der Aufstand der Truppe, die für einen Inka-Staat kämpft, wurde zwar von der peruanischen Armee und Polizeieinheiten beendet, geholfen hat die relativ schnelle Lösung Toledo dennoch nicht. Dass es überhaupt zu einem derartigen Aufstand kommen konnte und dass bei seiner Beendigung 4 Polizisten starben, war für die Opposition Anlass genug, scharf auf den Präsidenten und dessen Regierung zu schießen. Der Parlamentsabgeordnete Ilderando Tapia vom christlich-konservativen Oppositionsbündnis Unidad Nacional zeichnete eine düstere Realität Perus unter Toledo und forderte den Rücktritt von Ministerpräsident Ferrero sowie des Innen- und des Verteidigungsministers.
Wir dürfen nicht die Sicherheit von 27 Millionen Peruanern gefährden. Wir dürfen nicht durch die Schuld der Regierung unsere Exporte und die Investitionen gefährden, den Tourismus, unseren Ruf vor der internationalen Gemeinschaft. Es muss endlich Schluss sein mit einer schwachen Regierung ohne jede Autorität, die die Wertschätzung und den Respekt der Bürger verloren hat.
Während die konservative Opposition vor allem die Wirtschaft im Auge hat und die daraus resultierenden Profite für die reicheren Peruaner, sorgt sich der kleine Koalitionspartner Toledos, die Frente Independiente Moralizador, um das arme Peru. Ihr Kongressabgeordneter Ediverto Benitez fordert ebenfalls eine Kabinettsumbildung.
Wie man es auch immer betrachtet, der Innenminister gehört entlassen. Auch der Verteidigungsminister muss ausgetauscht werden, vielleicht noch einige andere. Das muss der Präsident in die Wege leiten. Nicht nur, dass man sieht, dass die Verantwortlichen ihres Amtes enthoben werden. Es muss um einen Wechsel in der Politik der Regierung gehen, damit endlich der Hunger bekämpft werden kann und das Elend und die Arbeitslosigkeit. Denn das sind die zentralen Probleme, durch die oft auch diese Akte der Gewalt erst hervorgerufen werden.
Nachdem Innenminister Reattigi bereits zurückgetreten ist, scheinen zumindest auch die Tage von Ministerpräsident Ferrero gezählt. Die Opposition hat ein Misstrauensvotum angestrengt, für das ihr zwar die nötigen Stimmen fehlen dürften, aber es beschädigt eine Regierung ohne Rückhalt in der Bevölkerung allemal. Mit dem Aufstand zum Jahreswechsel sympathisiert zwar niemand in der Opposition, aber Politiker wie Alan Garcia und auch Alberto Fujimori im fernen Japan reiben sich die Hände. Beide rechnen sich gute Chancen aus, bei den nächsten Präsidentschaftswahlen Toledo zu beerben. Da kommen chaotische Zustände gerade recht.
Die Luft brennt. Solidarität mit der York 59. Es ist auch euer Haus. Seit 15 Jahren ist es das Ziel unseres Hausprojekts, der York 59, selbstbestimmt und alltagswiderständig zu leben. Mit 60 Leuten, darunter 10 Kindern. So oft wie möglich idealistisch, hierarchiefrei, kreativ kämpferisch, herrschende Konzepte radikal hinterfragen, kapitalistische Zwänge minimieren. Hierbei nicht moralisch und exklusiv zu werden, versuchen wir auch. Viele politische Projekte haben bei uns ihre Büros, zum Beispiel die antirassistische Initiative oder das Radioprojekt Onda. Unsere Veranstaltungsetage ist Raum für politische und kulturelle Aktivitäten jenseits des Mainstreams. Jeden ersten und dritten Montag im Monat gibt es Fokü, Cocktails und Gimmicks in der Droschbar. Für alle.
Wir brauchen keinen starken Mann, denn wir sind selber stark genug. Wir wissen selber, was zu tun ist. Unser Kopf ist groß genug.
Mehr Infos unter www.york59.net. Solidarität mit der York 59. York 59 bleibt.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.